Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Was macht Menschen anfällig für Fremdenfeindlichkeit? Warum werden sie empfänglich für rechtspopulistische Parolen und für rassistische, menschenverachtende Ideologien? Wieso ist es so, dass sich Menschen in beinahe allen freiheitlich-demokratischen Gesellschaften massenhaft Bewegungen zuwenden, die ganz offen die Errungenschaften unseres modernen, rechtsstaatlich gesicherten Zusammenlebens in Frage stellen? Darüber und über viele weitere Fragen spreche ich heute mit dem Psychoanalytiker und Bindungsexperten Klaus Koch. In seinem neuesten Buch Schutzfaktor Bindung vertritt er die These, dass nur durch die verlässliche Erfahrung von Beziehungssicherheit und Geborgenheit schon in unserer allerfrühesten Kindheit jene Grundlagen geschaffen werden, die uns dauerhaft gegen Demokratiefeindlichkeit und Fremdenhass von innen her schützen. Herzlich willkommen, Herr Koch. Ich freue mich, dass Sie heute bei mir sind und dass wir über diese spannenden Themen, die Sie da im Gepäck haben, sprechen dürfen.
Ja, ich freue mich auch, mit Ihnen reden zu können und bin gespannt auf unser Gespräch und hoffe auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dann später und im Anschluss daran etwas von diesem Gespräch mitnehmen können.
Ja, beginne ich doch einfach mal mit einer ersten Frage an Sie ganz persönlich. Was hat Sie denn eigentlich dazu bewogen, als Psychoanalytiker sich mit diesem Thema der psychologischen und sozialen Entstehungshintergründe von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit näher zu befassen?
Nun ja, ich meine, die Psychoanalyse hat sich nach Freud und mit dem Aufkommen des deutschen Faschismus schon sehr stark mit den Zusammenhängen von Triebunterdrückung auf der einen Seite und der Herausbildung autoritärer Strukturen beim Menschen bis hin auch durchaus zu Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit beschäftigt. Marksteine sind die Schriften von Reich, Wilhelm Reich, Massenpsychologie des Faschismus oder eben dann auch das bahnbrechende Werk von Adorno, Bettelheim und anderen, der autoritäre Charakter. Das heißt, die Psychoanalyse hat dieses Thema im letzten Jahrhundert, in den 30er, 40er Jahren bereits aufgenommen, inwieweit innerpsychische Strukturen mit der Herausbildung von autoritären und fremdenfeindlichen, antisemitischen Vorurteilen, wie das zusammenhängt. Und im Vordergrund stand der Psychoanalyse hier die Triebunterdrückung, besonders stark im Werk von Wilhelm Reich vertreten. Und wenn man so will, und ich vereinfache das jetzt bewusst und bin mir auch bewusst, dass die Psychoanalyse heutzutage sich in vielen Dingen in Theorie und Praxis von der Psychoanalyse nach Freud im letzten Jahrhundert unterscheidet, aber aufgenommen wurde dieser Zusammenhang insbesondere dann 68 von der Studentenbewegung. Und hier wurden relativ, ich sage das mal ganz offen, relativ einfache Modelle entwickelt, wie Triebunterdrückung zu Faschismus führt. Also die Studierenden damals, die haben das aufgegriffen und ein bisschen karikaturhaft fast. Also zum Beispiel der Ausbildung des analen Charakters, also jemand, der oder die sehr stark auf Sauberkeit und Ordnung fixiert ist, aus einer analen Charaktereigenschaft heraus, die sind prädisponiert dann später auch rechtsradikal, wie man heute sagen würde oder damals gesagt hat, faschistisch zu werden. Und diese Gleichung, ist natürlich viel zu monokausal, viel zu einfach. Und deswegen habe ich dann im Verlauf meiner Arbeit, insbesondere mit verhaltensauffälligen oder wie ich sie nenne, herausfordernden Kindern, habe ich mich nach und nach von diesem doch sehr monokausalen Modell verabschiedet und bin darüber zur Bindungstheorie gekommen. Während die Psychoanalyse also autoritäre Strukturen, Persönlichkeitsstrukturen vor allen Dingen mit Triebunterdrückung in Zusammenhang bringt, stellt die Bindungstheorie im Zusammenhang her zwischen dem Verlust von Bindung auf der einen Seite und der Entstehung. Und das war sozusagen meine Idee von Anfang an, auch für dieses Buch, von dem Sie gesprochen haben. Was bedeutet der Verlust von Bindung bei der Herausbildung eines, wie ich es nenne, gefährlichen Draußen? Also das war sozusagen aus der psychoanalytischen Tradition heraus mein Schwenk hin zur Bindungstheorie.
Vielleicht kann man da mal ganz kurz einhaken, weil das wäre so eine Frage, die mir beim Lesen Ihres Buches auch kam. Was ist denn jetzt eigentlich der Mehrwert, den wir durch die Bindungstheorie von Bowlby Ainsworth bekommen? Das, was vielleicht durch die bisherigen psychoanalytischen, ja, zum Teil auch freudomarxistischen Modelle, die da so gemacht wurden, Sie haben einige genannt, Reich, Horkheimer, Adorno, sind da ja in dieser Linie auch zu nennen. Aber was ist jetzt das, was uns hilft, diese Fragen rund um Extremismusentwicklung, Fremdenhassentwicklung besser zu verstehen aus der Bindungstheorie? Das ist ja nicht unbedingt das, womit die Bindungstheorie so bekannt ist, dass wir diesen Schwenk in diese sozialpsychologische Richtung bisher gemacht haben.
Das ist richtig. Ich meine, der Begründer der Bindungstheorie, Bowlby, hat sich schon auch indirekt mit dieser Fragestellung beschäftigt, wie entwickelt sich eine ganz bestimmte Verhaltensdisposition und Weltsicht bei einem Kind oder Jugendlichen, das sehr bindungsarm aufwächst. Also er hat ja seine Theorie entwickelt anhand der Beobachtung, dass Kinder, die im Verlauf des Zweiten Weltkrieges von London aufs Land geschickt wurden, um eben dem Bombenterror der Deutschen zu entgehen, da hat er festgestellt, dass es Kinder gibt, die mit dieser Situation, die wurden dann aufgenommen bei Verwandten oder bei Pflegeeltern, dass die mit der Situation teilweise ganz gut klarkamen und andere kamen überhaupt nicht klar. Und er hat dann geforscht in den Familien, wie die Bindung zwischen diesen Kindern und ihren primären Bezugspersonen, also im Wesentlichen die Eltern, die Bindungstheorie spricht ja immer von den Müttern, heute würde man die Väter damit einbeziehen, also wie sich das ausgewirkt hat. Und da, wo eine gute Bindung zwischen primären Bezugspersonen in der Kindheit vorhanden gewesen ist, diese Kinder kamen mit dieser Trennungssituation von den Eltern wesentlich besser klar als die Kinder, die eben nicht das Glück hatten, in einer bindungsfreundlichen Umgebung aufzuwachsen. Und umgekehrt hat er auch in der Arbeit mit jugendlichen Delinquenten dann festgestellt, dass Delinquenz sehr stark zu tun hatte, auch mit dem Bindungsschicksal dieser Kinder. Und insofern hat sogar schon Bowlby, also der Pionier der Bindungsforschung, hier auch Zusammenhänge hergestellt zwischen einem ganz bestimmten unsicheren, der Welt unsicher zugewandten Verhalten bei bindungsarm aufgewachsenen Kindern im Gegensatz zu denen, die eben eine gute Bindung von zu Hause erleben durften und die auch mit äußerer Bedrohung, und hier wird es wichtig im Zusammenhang mit meinem Thema, die auch mit äußerer Bedrohung oder wie ich es nenne, einem gefährlichen draußen besser zurechtkamen als Kinder, die bindungsarm aufgewachsen sind. Also insofern finden wir in der Bindungstheorie durchaus auch sozialpsychologische Überlegungen. Aber der Schlüssel, der mich dann auf diesen Zusammenhang zwischen der Herausbildung eines gefährlichen Draußen, vor dem man sich immer in Acht nehmen muss, dann eben auch der Hinwendung zu autoritären Narrativen. Der Schlüssel lag für mich, damit habe ich mich schon vor vielen, vielen Jahren näher beschäftigt, in der Erziehungsideologie der Nationalsozialisten. Hier spielt die Johanna Hare, eine Erziehungsikone, eine tragende Rolle mit ihrem Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, wo sie im Grunde nichts anderes tut, als eine Erziehung zu propagieren, die auf Bindungslosigkeit und Bindungsunfähigkeit hinausläuft, mit dem Hintergedanken, und das spricht sie auch ganz offen aus, mit dem Hintergedanken, dass Kinder, die ohne feste Bindung an ihre Mutter, heute würde man, wie gesagt, auch den Vater mit einbeziehen oder andere Personen, dass Kinder ohne feste Bindung an ihre primären Bezugspersonen, dass die empfänglich gemacht werden können, besonders empfänglich gemacht werden können für die Ziele der Nationalsozialisten, nämlich alles, was im Bedrohlichen draußen, wie die Nationalsozialisten das definiert haben, also vor allen Dingen über antisemitische Konnotationen, wie die dahin geführt werden können, alles, was ihnen von draußen bedrohlich erscheint, vernichten zu können. Und der Schlüssel dafür ist eine fehlende Bindung an die primären Bezugspersonen. Das war ihr Erziehungsprogramm, das kann man nachlesen. Und zwar, das hat mich auf den Gedanken gebracht, wie kann ich eben die Theoreme und die Grundlagen der Bindungstheorie in Verbindung bringen mit den heute, wie Sie es schon in der Anmoderation gesagt haben, überall stattfindenden Rechtspopulismus bis hin zu Rechtsradikalismus, bis hin zu Antisemitismus, Verschwörungstheorien und insbesondere Fremdenhass. Wie kann man hier die Brücke zwischen Bindungstheorie und dem Erscheinen, dem massenhaften Erscheinen dieser autoritär-faschistischen Tendenz in westlichen Gesellschaften, wie kann man diese Brücke bauen und wie kann man das herleiten? Und ich glaube, obwohl ich da einen sehr bescheidenen Anspruch glaube zu vertreten, das ist in gewisser Hinsicht schon eine Pionierarbeit, weil es mir vor allen Dingen auch darum ging, die bisherigen Erklärungsmodelle, die durchaus ihre Berechtigung haben, nämlich autoritäre Erziehung in Zusammenhang zu bringen mit später autoritären Tendenzen bei den Kindern und Jugendlichen, dass man da noch einen Schritt weiter zurückgehen muss, nämlich auf die Bindungsgeschichte dieser Kinder. Wir wissen, dass es auch in England, in den USA, auch in Frankreich, also bei den Alliierten, ja durchaus auch autoritäre Erziehungsprinzipien gab, aber das hat nicht zu einer massenhaften Verbreitung geführt, hingeführt zu faschistischen Tendenzen. Das heißt, man muss hier noch einen Schritt zurückgehen und da ist dieses, wie ich es beobachte, auch in meiner klinischen Arbeit, in meiner Arbeit mit vielen Schülerinnen und Schülern in den letzten 10, 15 Jahren, auffälligen Schülern, da ist dieses Modell Bindung sehr hilfreich, es noch genauer zu definieren, wie persönliche, in der Kindheit sich herausbildende Prädispositionen hin zu Fremdenfeindlichkeit, ja hin zu dem Phantasma dieses gefährlichen Draußen führen, was es gilt, im schlimmsten Fall zu vernichten, dem man sich entledigen muss, diesem gefährlichen draußen. Und das Gefährliche draußen, und das ist der entscheidende Punkt, und das versuche ich in dem Buch auch detailliert aufzuführen, das bildet sich eben heraus, wenn schon Kleinkinder und Kinder keine weltzugewandte, freundliche Perspektive entwickeln, weil sie diesen Rückhalt von Bindung im Elternhaus nie erfahren haben.
Ich fasse mal zusammen, ein wichtiger Aspekt Ihrer Arbeit, und ich finde es genauso, wie Sie sagen, eine wirkliche Pionierarbeit, die Sie machen, diesen Kontaktschluss dieser Theorie mit diesen Erklärungsversuchen, ist ja, dass wir auch dann sehr stark in die präverbale Entwicklung schauen. Also das geht früher zurück. Also während ja die alten Theoretiker doch sehr viel in diese ödipale Zeit schauen oder in diese Zeit der frühgenitalen Entwicklung. Sie haben auch die anale Entwicklung benannt, also nach dem klassischen Triebmodell, ist ja jetzt hier eigentlich der Fokus doch viel mehr auf der ganz, ganz frühen Entwicklungsgeschichte des Kindes, die ja auch in den vorsprachlichen Bereich hineingeht. Und lassen Sie uns doch mal einen kleinen Schlenk noch mal machen, überhaupt zu definieren, was ist denn so bedeutungsvoll an diesem Begriff Bindung? Was meint es eigentlich auch? Na, wir nutzen diesen Begriff ganz, ganz viel, aber die Pioniere haben da ja eine ganz klare Definition, was Bindung und Bindungssicherheit eigentlich ist und warum es so ein wichtiger Referenzpunkt für unsere Diskussion ist, die wir jetzt hier gerade führen.
Genau. Also Bindung selber ist ja ein hypothetisches Konstrukt. Das heißt, das kann man nicht messen. Das sieht man auch einer Person, wenn man geübt ist und wenn man das lang mit Kindern arbeitet und Jugendlichen arbeitet, dann kann man eine Bindungsarmut den Kindern, also in seiner Praxis, auch in der therapeutischen Praxis, das merkt man schon. Aber dennoch, es ist ein hypothetisches Konstrukt. Und die Definition, die klassische Definition von Bindung von dem Pionier hier in Deutschland, der Bindungstheorie Klaus Grossmann, ist ja, Bindung ist ein ja von Gefühlen getragenes Band, das eine Person zu einer anderen, spezifischen anderen Person, also nach der Geburt im Wesentlichen zu den Eltern, anknüpft. Und Bindung ist ein fundamentales menschliches Bedürfnis und eine Quelle der emotionalen, sozialen und kulturellen Integrität des Menschen. Also das finde ich auch wichtig, dass er hier schon von einer kulturellen Integrität des Menschen spricht und Bindung. Und da sind wir wieder bei dem Thema der Herausbildung eines gefährlichen Draußen. Bindung erfüllt die Funktion, dem Kind ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen zu geben. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und jetzt, ohne in die Bindungstheorie einsteigen zu wollen, und viele Zuhörerinnen und Zuhörer, denen wird das auch bekannt sein, hat man versucht, eben die Art von Bindung von Kindern und Jugendlichen, aber von Kleinkindern auch, da mit verschiedenen, ja, darüber zu operationalisieren, wie drückt sich Bindungsverhalten aus. Und Bindungsverhalten, das kann ich beobachten. Und hier stellte sich heraus, dass Bindung, davon geht ja die Bindungstheorie aus, sich oder die Art von Bindung sich im Wesentlichen in Trennungssituationen des Kindes von der Mutter zeigt und offenbart. Und hier ist der entscheidende Punkt auch im Gegensatz zur Psychoanalyse. Es ist eben, die Bindungstheorie betrachtet das Kind im Gegensatz zur Psychoanalyse, die das Kind ja eher als so ein triebgesteuertes Wesen sieht, das man erst dominizieren muss und erziehen muss, von Anfang an als soziales Wesen. Und wie drückt sich das aus? Jedes Kind auf der ganzen Welt sucht kurz nach seiner Geburt nach Bindung zu seiner wichtigsten Bezugsperson. Und das tut es einfach aus Überlebensabsichten heraus. Das braucht man auch nicht dahingehend zu erziehen, eine Bindung zu entwickeln, sondern das Kind ist von Anfang an ein soziales Wesen und unternimmt alles, diese Bindung herzustellen und vor allen Dingen auch diese Bindung zu festigen. Also wenn man ganz kleine Kinder beobachtet, dann Säuglinge, dann versuchen sie ja sehr früh schon mit Blicken oder mit Gesten eine Bindung herzustellen und später mit Worten. Das heißt, sie setzen sich aktiv ein, diese Bindung zu den wichtigsten Bezugspersonen herzustellen und aufrechtzuerhalten. Und es ist genau diese soziale Hinwendung zur Welt, die jedem Säugling bereits eigen ist, die dann später über sein oder ihr Bindungsschicksal entscheidet. Nämlich, und warum? Weil es nun entscheidend davon abhängt, wie diese sozialen Impulse, die das Kind, die das Kleinkind nach außen hin ausdrückt, wie wird das von der Außenwelt und zum, wenn das Kind auf die Welt kommt, das sind zunächst natürlich seine wichtigsten Bezugspersonen, wie wird es von diesem empfangen? Freundlich, zugewandt oder abweisend? Das ist der entscheidende Punkt. Und ich habe dann versucht, über meine Arbeit, vor allen Dingen mit verhaltensauffälligen Kindern, mal diese Bindung und die Abhängigkeit der Bindungsstärke von den Reaktionen der Außenwelt zu operationalisieren. Und ich nenne das die existenziellen Bedürfnisse von Kindern. Ich gehe da kurz drauf ein, weil es so wichtig ist, eben dann auch für die Brücke hin zu der Herausbildung von Fremdenhass und fremdenfeindlichen Positionen beziehungsweise Handlungen. Also wenn ein Kind, ein Säugling sprechen könnte, dann würde es seinen Bezugspersonen sagen, würde er oder sie seinen Bezugspersonen sagen, wenn ich mich an euch wende, kann ich mit euch rechnen. Und das führt zu einem Art Urvertrauen, zu einem Art Vertrauen in die Welt, wenn dem auch Rechnung getragen wird. Das Kind hat das existenzielle Bedürfnis eben neben diesem Urvertrauen Geborgenheit und Sicherheit. Hier fühle ich mich gut aufgehoben. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch im Zusammenhang mit unserem Thema ist das Bedürfnis nach Resonanz und Anerkennung. Ich werde gesehen und gehört, also bin ich. Also das schafft überhaupt eine Identität, gehört und gesehen zu werden. Selbstgefühl, so wie ich geworden bin, darf ich sein. Und Selbstwert, ich fühle mich wertvoll und dies auch unabhängig davon, wie jemand gerade mit mir umgeht. Und Selbstwirksamkeit, was ich mir vornehme, gelingt in den meisten Fällen. Und wenn diese existenziellen Bedürfnisse, wenn die in der Kindheit ausreichend befriedigt werden, dann resultiert aus dieser Befriedigung solcher existenzieller Bedürfnisse nach Geborgenheit, nach Resonanz und Anerkennung, dann resultiert daraus eine gute und starke Bindung. Das heißt nicht, dass diese Bedürfnisse jederzeit erfüllt sein müssen, aber sie sollten das Erziehungsklima des Kindes bei sich zu Hause, sollte die ja, Beachtung und die Sensibilität für diese Bedürfnisse des Kindes vorhanden sein. Und daraus resultiert dann eine gute Bindung. Und wenn man das jetzt umdreht, dann wird klar, wird auch noch besser klar, wie die Nichtbefriedigung dieser Bedürfnisse zu einer starken Verunsicherung beim Kind bis hin ja, zu Ohnmacht und Leere führen kann. Wenn ich jetzt beim Vertrauen davon ausgehe und das Kind erfährt, immer wenn ich mich an euch wende, kann ich nicht mit euch rechnen. Oder Geborgenheit und Sicherheit, hier bei euch fühle ich mich nicht gut aufgehoben. Oder Resonanz und Anerkennung, ich werde nicht gehört und gesehen. Dann versucht das Kind zunächst, diesen Bindungswunsch, den es ja angeboren trägt, geltend zu machen, häufig auch dadurch, dass es betont nach Aufmerksamkeit sucht, um eben gehört und gesehen zu werden. Aber wenn das alles nicht passiert oder nur unzureichend passiert, dann zieht sich so ein Kind meistens, resigniert das Kind, zieht sich zurück, und es entsteht eine Form von innerer Leere auf der einen Seite, aber natürlich entstehen auch bei dem Kind aggressive Strebungen gegenüber seinen Eltern, die diese Bedürfnisse nicht erfüllen. Nur bleibt das Kind, das wissen wir, über sehr lange Zeit, das unterscheidet das menschliche Kind von anderen Säugetieren, sehr lange Zeit abhängig von seinen Eltern. Also wir wissen, dass aus der Traumaforschung, dass selbst Kinder deren Bedürfnisse, existenziellen Bedürfnisse nach Sicherheit und Geborgenheit überhaupt nicht befriedigt werden, bis hin zu Missbrauch, dass diese Kinder dennoch immer wieder versuchen, ein Bindungsverhältnis zu ihren Eltern herzustellen. Und wenn das immer wieder nicht funktioniert, dann, und das ist dann Mechanismus, den wir aus der Psychoanalyse natürlich kennen, dann projiziert dieses Kind nach und nach diesen Hass auf seine Eltern, diese Aggression, die es eigentlich in sich hat, ich werde nicht angenommen, keiner hört mich, keiner sieht mich, dann projiziert dieses Kind das häufig eben auf andere und meistens auf Schwächere.
Lassen wir uns mal ganz kurz da einhaken, Herr Koch.
Ja,
Also,
klar.
bevor wir gleich einmal
Ja.
weitergehen. Sie haben jetzt ja sehr schön jetzt gerade schon beschrieben, diese beiden Aspekte. Einerseits diese bindungssichernde Erfahrung des Kindes. Und da sagen Sie ja, das führt zu einem, ja, Konstrukt der Weltoffenheit. Das heißt,
Ja.
das Kind ist da eigentlich so eine prosoziale Ausrichtung. Das möchte lernen, das ist neugierig. Und es hat auch eine gewisse Empfänglichkeit für anderes. Also es hat eine gewisse Toleranzfähigkeit auch und nähert sich diesem anderen auch an. Und dann haben Sie auf der anderen Seite eben gerade beschrieben, diese Erfahrung der Bindungsunsicherheit, wo genau das Gegenteil passiert. Bevor wir jetzt einsteigen, auch in die sozialen Dimensionen dieses Themas, nochmal ein Satz von Ihrer Seite zu der Verteilung. Wo sind wir denn jetzt eigentlich in der Gesellschaft? Wie viele Menschen erleben jetzt das eine wie das andere? Also wir haben ja eine Art Tendenz im Moment hin zu einer gleichberechtigten Erziehung auf Augenhöhe, die ja doch weit verbreitet ist. Und die sagen, ja, da gibt es aber auch noch eine andere Gruppe. Wie ist da im Moment die soziale Verteilung und wo müssen wir da hinschauen?
Ja, also da bin ich auch auf eine sehr interessante Zahl gestoßen. Also sämtliche empirischen Studien, repräsentativen Studien, die ich kenne, ob das jetzt die Shell-Studie ist oder jetzt auch die zuletzt erschienene oder die Mitte-Studie oder andere Studien, die sich beschäftigen mit der Verbreitung von rechtspopulistischen, ja, Gedanken und Vorstellungen. Alles läuft darauf hinaus, und das kann man über die letzten Jahre verfolgen, und Sie haben das ja auch angesprochen, diese Tendenz hin zu einer Erziehung auf Augenhöhe, etwa 70%, das geht durch alle diese Studien durch, egal wo Sie hingucken, etwa 70% der Kinder und Jugendlichen erleben eine solche ihnen zugewandte Erziehung, nennen wir es einfach mal so. Mit Höhen und Tiefen. Natürlich bedeutet das nicht, dass das immer durchgehalten werden kann. Aber 70% kann man sagen, werden heute im Gegensatz zu den 50er Jahren in dieser Art und Weise, Jesper Juhl nennt es, gleichwürdig erzogen. Und dann bleiben. Und auch hier, wenn Sie in die Studien reingucken, eigentlich immer 30% der Kinder und Jugendlichen auch über Selbstauskünfte, also wenn Kinder selber einschätzen sollen, Jugendliche, also vor allen Dingen Jugendliche später dann, wie sie erzogen worden sind, dann bleiben immer so etwa ein Drittel übrig, die diese ihnen zugewandte Erziehung nicht erleben oder auch bindungstheoretisch taucht es ja dieser Ausdruck auch immer wieder auf, ich finde ihn gut, die eben zu Hause keinen sicheren Hafen haben, kein sicheres Rückzugsgebiet. Etwa 30% und darunter dann wieder in etwa 15%, die das überhaupt nicht erleben. Das hat dann mit Vernachlässigung viel zu tun, ja auch mit Missbrauch. Und das geht eben über einen rein autoritären Erziehungsstil hinaus. So. Und dieses 70-30, das mutet jetzt vielleicht den einen oder der anderen etwas einfach an, aber ich denke schon, dass das ein Zusammenhang darstellt, der augenfällig ist. Dieses 70-30, das widerspiegelt sich, und das ist wirklich erstaunlich, auch in der Verteilung von politischem politischen Einstellung wieder. Also auch hier wieder die ganzen Studien, die es gibt zu der Verbreitung von Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus, immer tauchen wieder so etwa 2 Drittel in der Population auf, die da relativ immun sind, und 1 Drittel, und das widerspiegelt sich dann auch in Wahlergebnissen, die da gegenüber rechtsradikalen Tendenzen oder rechtspopulistischen Tendenzen eben nicht immun sind. Und auch diese Frage hat mich natürlich auf meine These hingeführt, dass ich sage, es ist ja nicht so, dass in Deutschland oder in Österreich oder in den USA, da sieht es noch ein bisschen anders aus, aber dass in den westlichen Ländern nun alle Menschen diesen rechtspopulistischen Vorstellungen, die ja sehr einfach gestrickt sind, verfallen. Also was ist es dann, was diese 70% eigentlich immunisiert gegenüber diesen Vorstellungen gegen Fremdenhass, Ausländerfeindlichkeit, Remigrationsideen und? Und warum sind es eben immer wieder diese 30%, die da eben nicht immunisiert sind, sondern die dem leichter verfallen? Und auch da kommt man wieder auf die Verteilung in der Erziehung von Kindern zurück, nämlich 2 Drittel erleben ihre Kindheit relativ weltoffen hin. Sie fühlen sich sicher, sie haben einen sicheren Hafen, sie sind, auch das hat ja die Bindungstheorie immer wieder betont, sie sind neugierig, sie wollen anderes kennenlernen, Fremdes kennenlernen. Sie haben keine Angst davor, auch vor Unvorhergesehenem, was passieren kann. Aber 1 Drittel reagiert da eben mit Unvorhergesehenem, dem, was sie als bedrohlich empfinden in dieser Gesellschaft. Da reagieren sie hypersensibel, und das schlägt sich dann als im Erwachsenenalter, ja, mit einer Einstellung, und das lässt sich auch gut beobachten bei Menschen, die diesen rechtspopulistischen Ansichten nachgehen. Das ist dieses Gefühl, und auch da sind wir eigentlich wieder ganz gut bei der Kindheit, dieses ständig auf der Hut sein. Ne? Immer, immer kann mir was passieren. Die Ideologie des Rechtspopulismus. Alles ist schlecht. Nichts ist gut. Überall drohen Gefahren. Ne? Also die Alice Weidel hat das ja in ihrer Bundestagsrede mal gut auf den Begriff gebracht. Also wenn sie da von Messermännern spricht, wenn sie von Kopftuchmädchen spricht. Also überall droht irgendwie eine Gefahr. Und das ist genau das, was Kinder, die diesen sicheren Hafen nicht haben, die sich im Stich gelassen fühlen mit der Fürsorge ihrer Eltern, auch für die wird dann dieses Draußen immer, immer bedrohlicher, immer gefährlicher. Und da schließt sich an dem Punkt, schließt sich dann irgendwo der Kreis.
Das ist jetzt der spannende Punkt, finde ich, von Ihren Arbeiten, weil Sie ja sagen, da gibt es eine innerpsychische Disposition für dieses Bedrohliche draußen. Also da man könnte sagen, diese Bindungserfahrungen, die so brüchig sind, produzieren über kurz oder lang sowas wie eine Art Grunderfahrung, also eine Art Urmisstrauen, die Welt wird nicht für mich sorgen oder schlimmer noch, sie ist sogar invasiv und gefährlich. Und da ist jetzt ja genau die Frage, da haben Sie ja gerade schon in die Richtung gedacht und das ausgeführt.
Ja.
Wie nutzen jetzt quasi die rechtspopulistischen und auch rechtsextremen Kräfte eigentlich diese massenpsychologische Basis aus? Ja, das ist quasi jetzt ja der spannende Punkt. Da greifen die ja drauf zu, und da entsteht ja genau die Empfänglichkeit, dass da jemand ausspricht, pass mal auf, du musst aufpassen, da kommen die Migranten, da sind die Menschen, die Woken-Menschen, die uns diktieren wollen. Da sind jetzt verschiedene Narrative in diesen gesellschaftlichen Diskursen, die ja verfangen. Lassen wir uns mal im Konkreten darüber sprechen. Was genau wird da angeboten und wie greift das quasi auch diese inneren Voraussetzungen auf?
Ja, also diese Vorstellung, die das Kind entwickelt, dass das draußen für es gefährlich ist, dass es sich da nicht sicher fühlen kann. Auch, und das betone ich immer wieder, dieses Gefühl, das wir auch als Erwachsene manchmal kennen, und uns sehr bekümmert. Dieses Gefühl des Kindes beim Kind, wir Erwachsenen können uns dagegen wehren, die Kinder können das nicht, dieses Gefühl, nicht gehört und gesehen zu werden, nicht gehört und gesehen zu werden. Da greift das Narrativ, genau das Narrativ des Rechtspopulismus, nämlich du wirst nicht gehört, du wirst nicht gesehen, die Eliten, die machen, was sie wollen, aber damit du wieder gehört und gesehen wirst. Dafür sorgen wir. Und in dem Zusammenhang natürlich ist es interessant zu beobachten, dann taucht gerade in dem völkischen Gedankengut, das mittlerweile die politische Richtung des Rechtspopulismus in Deutschland, besonders in Deutschland, bestimmt, da taucht nicht von ungefähr der Begriff Heimat auf. Ne? Wir bieten dir Heimat, wir bieten dir, und da sind wir wieder bei den existenziellen Bedürfnissen, so, wir bieten dir Geborgenheit und Sicherheit. Bei uns kannst du dich aufgehoben fühlen. Und wir bieten dir zudem eine Politik, die darauf abzielt, dass das, was du als Bedrohung empfindest, dass wir das beiseite räumen, bis hin, dass wir das vernichten. Es ist ja auch für mich nach wie vor erstaunlich, dass auch neuere Umfragen gehen darauf hin. Wenn gefragt wird, politisch, also was beschäftigt dich eigentlich am meisten, dass nach wie vor dieser Punkt von Migranten und Fremdenfeindlichkeit nicht nur übrigens bei den Wählern von der AfD oder ähnlichen ausgerichteten Parteien, dass das immer wieder ganz am Anfang steht, so als würde die wirklichen Probleme in unserer Gesellschaft, also Armut, Ungleichverteilung und, als würde das alles nicht zählen, sondern eben nur die Bedrohung durch Migranten, durch Ausländer oder wie sie das immer sagen. Und das ist ja auch erstaunlich und das heißt ja auch, dass die Ansprache der Rechtspopulisten vor allen Dingen, und das wird, finde ich, von soziologischen und politologischen, auch ökonomischen Erklärungsansätzen hinsichtlich von Rechtspopulismus, die durchaus ihre Berechtigung haben, nämlich Abstiegsängste, Zukunftsängste und so weiter, dass die gar keine Rolle spielen in dieser emotionalen Ansprache. Wir wissen, dass Fremdenfeindlichkeit häufig an Orten ausgeprägt ist, wo das Fremden, ich rede da jetzt in Anführungszeichen, oder Ausländer in Anführungszeichen, wo es die gar nicht gibt. Das heißt, die Bedrohung selber ist gar nicht vor der Haustür, aber es ist eben diese verinnerlichte Angst vor dem Unvorhergesehenen, vor den Fremden. Und das ist irrational im Grunde. Das ist irrational, weil, und das wissen wir alle, die Probleme heutzutage, Krieg, Ungleichheit und so weiter, die ja wirklich existieren und die da sind, weil die gar nicht in dem Parteiprogramm an erster Stelle stehen, der Rechtspopulisten, sondern immer wieder dieses Migranten, Migranten, Migranten. Und jetzt auch in der aktuellen Politik bemüht sich ja die Bundesregierung, irgendwie der AfD da das Wasser abzugraben mit verschiedenen Maßnahmen. Und es nützt überhaupt nichts. Es bleibt immer wieder diese Geschichte, wir sind bedroht von Fremden, und dann wird das halt in entsprechenden politischen Programmen wird das umgemünzt. Und das zeigt für mich, dass hier ein irrationale Momente zum Tragen kommen, denn die Probleme, die Wählerinnen und Wähler auch rechtspopulistischer Parteien haben, nämlich Abstiegssorgen oder auch ökonomische Ungleichheit, die werden ja von diesen Parteien oder von der AfD nicht nur nicht angesprochen, sondern Die AfD hat ein neoliberales Wirtschaftsprogramm, sie ist gegen Reichensteuer, sie ist gegen Erhöhung des Mindestlohns und so weiter. Das heißt, die ganz konkreten Probleme, die jede und jeder von uns in sich trägt, durch bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen, die werden da gar nicht angesprochen. Und im Grunde wählt jemand, der Angst hat, mit der Rente später nicht klarzukommen, der Angst hat, irgendwie arbeitslos zu werden, wählt mit der AfD eine Partei, die absolut unternehmerfreundlich ist. Also unternehmerfreundlich, das sollte jetzt auch gar nicht pejorativ sein, das kann man durchaus sein, aber die das wirklich in ihrem Programm zu einem Leitbild erhebt. Aber diese Migrationsgeschichte, die bleibt, steht immer im Kern der rechtspopulistischen Parteien, egal ob sie nach Österreich, nach Frankreich, Italien, Spanien, Portugal oder England gucken. Nicht? Es ist wirklich erstaunlich. Und immer gibt es eine Mehrheit, Gott sei Dank, noch in diesen Gesellschaften, die dem widerstehen, diesen Erklärungsversuch, alles Übel kommt von Fremden. Kommt von denen, die uns hier irgendwie einkassieren wollen, die die Gesellschaft auflösen wollen. Ne? Das ist ja auch so ein gängiges Topos der Rechten, also diese Auflösungserscheinung von Gesellschaft. Du findest keinen Halt mehr. Ne? Das führt uns auch wieder in frühkindliche Bindungsprozesse. Du findest kein Halt mehr. Die Gesellschaft ist haltlos. Da gibt es keine Werte mehr. Da gibt es nichts mehr sozusagen, das alles diffundiert. Dann sind wir natürlich bei dem Bogen und bei dem linksgrünen Versifften. Also dieses Gesellschaftsbild, was die Rechtspopulisten hier propagieren, das trifft immer wieder auf das Gefühl, dieses draußen, das, was außerhalb von mir stattfindet, das ist unberechenbar, das ist gefährlich. Und da muss man aufräumen, ne? Da muss man aufräumen, damit das wieder übersichtlich wird, damit das wieder klar wird, dass in Deutschland nur noch Deutsche leben und dass ja natürlich auch patriarchalische Modelle von Familie und so weiter wieder zum Tragen kommen. Also natürlich dieser Retro-Blick, den wir überall bei den Rechtspopulisten ganz stark, übrigens auch in den USA natürlich oder noch stärker in den USA finden. Das taucht überall auf und hier wird klar, die Hinwendung zum Rechtspopulismus ist weniger eine wohlüberlegte politische Entscheidung, so wie ich Linke wähle oder so wie ich Grüne wähle oder CDU oder SPD, sondern es ist im Grunde eine Form von irrationaler, gefühlsmäßig getragener Entscheidung, die Welt soll wieder übersichtlich werden und alles, was da draußen stattfindet, das soll für mich sein und nicht für andere.
Gehen wir nochmal auf die älteren Erklärungsmodelle ein. Ich gehe jetzt nochmal auf zum Beispiel die Arbeit in Wilhelm Reichs, Massenpsychologie des Faschismus, haben Sie am Anfang Ihres
Ja.
Ausführungen genannt. Der beschreibt jetzt ja, dass diese Prägung und auch er nennt es ja diese autoritären, patriarchalen Prägungen besonders dann zum Blühen kommen, wenn es reale soziale und ökonomische Krisen sind, die gerade sozusagen in den Vordergrund rücken. Also man könnte sagen, innerpsychische Voraussetzung und Mindset, den Sie jetzt gerade so beschreiben, trifft auf reale soziale Konflikte oder auch Umwälzung in der Gesellschaft und dann kommen quasi diese Themen erst so richtig nach vorne. Also man könnte, würden Sie das auch für Ihre Thesen so sagen, dass wir brauchten quasi jetzt solche strukturellen Krisen, die wir in der Welt haben, die das auch das Gefühl, das innere Erleben von Menschen massenhaft erzeugt, das läuft hier alles aus dem Ruder und dann wirken quasi besonders stark diese bindungsunsicheren Anlagen der Menschen? Oder wie bringen Sie das zusammen, das Soziale mit der inneren Voraussetzung? Das würde mich nochmal interessieren, weil sonst würde man Ihnen vielleicht auch den Vorwurf machen, naja, das ist jetzt eine reine Psychologisierung von gesellschaftlichen Themen, aber hier kommt ja Soziales mit Psychologischem zusammen.
Ja, ich denke, wir dann nochmal drauf zurückkommen. Es gibt soziologische, politische, politologische und aus anderen Wissenschaften Erklärungsmodelle für das Aufkommen des des Rechtspopulismus. Und ich habe die schon genannt: Zukunftsängste, Abstiegsängste und natürlich auch das, was Sie jetzt genannt haben, eine unsichere Weltlage. Globalisierung taucht in diesen Erklärungsmodellen auch häufig auf. Also man kann sich nicht mehr abschotten gegenüber Entwicklungen, die anderswo und außerhalb von uns passieren. Und nochmal, das sind Erklärungsmodelle, die ich überhaupt nicht bezweifle, sondern die natürlich zum Aufstieg des Rechtspopulismus beigetragen haben oder eben auch dass rechtspopulistische Vorstellungen, dass die in Krisensituationen besonders zum Tragen kommen. Aber was haben wir darüber hinaus? Es geht ja in den Parteiprogrammen der Rechtspopulisten geht es ja gar nicht um diese krisenhafte Entwicklung. Es geht nicht um die Frage, ja, Globalisierung ja oder nein, ja, Zölle wollen wir uns abschotten, ja oder nein. Es geht nicht um Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Wir wissen von Kinderarmut, wir wissen Armutsberichte, das liegt ja alles auf dem Tisch, sind Millionen von Armut bedroht in Deutschland, aber das wird ja von den Rechtspopulisten. Und das ist doch ganz offensichtlich, das wird ja gar nicht thematisiert. Und deswegen greifen für mich diese soziologischen Erklärungsversuche einfach ein Stück weit zu kurz. Natürlich ist das beteiligt bei der Herausbildung rechtspopulistischer Vorstellungen und auch spielt auch bei den Anhängern, wird das eine gewisse Rolle spielen. Aber das Narrativ der Rechten ist Abschottung und ist immer wieder die Beseitigung einer als gefährlich und bedrohlich für den Einzelnen angesehenen Gemengelage. Und hier steht immer an erster Stelle der Fremde, der Ausländer, der Migrant. Obwohl, was ich ja auch tue, mit Menschen spricht, die das vertreten und ihnen sagt, sag mal, du glaubst doch nicht, dass hier das Paradies auf Erden sich einstellen wird, wenn es keine Migranten mehr geben würde, dann kommt da erstmal nichts, weil da bleibt auch nicht viel, sondern es kommt dann immer wieder gebetsmühlenhaft, ja, die nehmen uns alles weg, die sorgen dafür, dass es bei uns nicht mehr aussieht, wie es früher mal aussieht und die tragen dazu bei, dass ich mich hier nicht mehr ja, heimisch fühle mit meinen Ideen und Vorstellungen, sondern dass da Einflüsse geltend gemacht werden, die mir Angst machen, die bedrohlich sind. Und insofern, ich verstehe den Einwand, hier etwas ein Stück weit zu psychologisieren, aber das geschieht ja auch bewusst, weil vieles bei der Hinwendung zum Rechtspopulismus ist auf den ersten Blick irrational. Und wie lässt sich das aber erklären, dass Menschen trotzdem immer wieder diesen Vorstellungen verfallen? Und da kommt eben zu den schon erwähnten äußeren Umständen, auch krisenhaften Umwälzungen in der Welt heutzutage. Da kommt eben dieser Punkt dazu, dass dem auch eine ganz bestimmte psychische Disposition, also wie die das schon vor 100 Jahren fast psychoanalytisch erahnt haben, das kommt dazu und das kann ich nicht einfach beiseite lassen. Nochmal, 70%, gut 70% der Menschen in unserer Gesellschaft, die kommen ja gar nicht auf die Idee, dass diese Migrationsströme also die hier das Land überfluten und was von der identitären Bewegung ausgeht, also der große Bevölkerungsaustausch, ne, man muss sich das ja mal vorstellen, womit die, mit was die operieren. Und 70%, die fassen sich an den Kopf und sagen, ja, was heißt der große Bevölkerungsaustausch? Im Gegensatz, also Die Fremden bei uns, die bringen andere Lebensgewohnheiten hier ein und da kann man auch ein Stück weit profitieren und. Aber 30% fallen auf diese Parolen rein, mehr oder weniger. Also bin ich jetzt auch nicht immer 100% damit einverstanden, aber bei denen wirkt das sozusagen. Und die Frage, die mich in diesem Buch und von Anfang an beschäftigt hat, ja, was ist sozusagen die Leerstelle, ne? Was ist bei all diesen Erklärungsversuchen aus anderen wissenschaftlichen Bereichen, da gibt es so ein
Den Link sozusagen.
Missing Link. Und das ist für mich eben diese Unsicherheit, dieses Gefährliche draußen, dieses Phantasma, wie ich es nenne, das Gefährliche draußen, denn es ist ja ein Phantasma, es ist ja nicht so, dass wenn ich aus dem Haus gehe, gleich der Messermann oder die Kopftuchfrau an der nächsten Straßenecke auftaucht. Dieses Phantasma des Gefährlichen draußen, das bildet sich, und das ist die Hauptthese des Buches, die ich da versuche zu entwickeln, das bildet sich eben in Bindungsprozessen in der frühen Kindheit heraus.
Ich bin da völlig bei Ihnen. Also genau diese irrationale Basis, die wir ja da haben, um überhaupt so zu erklären, warum so massenhaft Menschen eine Empfänglichkeit entwickeln. Nicht damit, dass Sie mich missverstehen. Also das ist, da habe ich hohe Sympathie, was Sie da entwickeln. Wir haben jetzt noch zwei so Fragen. Es geht jetzt auch ein bisschen um Lösungsansätze. Eine Frage, die mich natürlich nach Ihren Ausführungen jetzt so beschäftigt, ist: Was machen, wenn eigentlich die politischen Parteien, auch der demokratischen Mitte, eigentlich so verkehrt und falsch, weil das ist ja offensichtlich so, dass diese Art von Sehnsüchte, die da von Ihnen beschrieben werden, also die Wünsche nach Sicherheit, Geborgenheit, Aufgehobenheit, scheinbar ja von den rechtspopulistischen Parteien deutlich besser bedient werden, weil dort wird noch viel auf ökonomische Sicherheit fokussiert und soziale Ungleichheit wird thematisiert. Aber kann man eigentlich aus ihren Erklärungsmodellen sagen, na, wir müssten eigentlich einen anderen Aspekt dem Menschen noch näher bringen? Also, was ist das Gegenmittel eigentlich auf einer rein sozialpolitischen Ebene, wenn wir diese irrationalen Grundanlagen sozusagen attestieren und sagen, die sind ja da, da ist ein Drittel, die da sozusagen das mitbringen. Wie kann man die eigentlich anders ansprechen? Hätten Sie da eine Idee? Sie haben ja ein langfristiges Modell mit der Erziehung, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber was jetzt ganz konkret im Umgang? Das ist ja in so eine Art tiefe Verzweiflung, könnte man sagen, wie eine Art Resistenz, könnte man sagen, gegenüber rationalen Argumentationen, wie ich es oft erlebe. Aber hätten Sie da so einen Impuls, wo Sie sagen, da muss man da mehr hingucken oder da mehr hinarbeiten?
Gehen wir nochmal von diesem Phantasma des Gefährlichen draußen aus. Also wenn ich jetzt, wie das in Teilen der Politik passiert, im Grunde diesem Bild, was die Rechtspopulisten von unserer Gesellschaft in puncto Überflutung von Fremden, Migranten, wenn ich diesem ein Stück weit nachkomme, also muss man ja heute genau sehen, also diese Dobrindt-Geschichte da mit den Grenzkontrollen oder jetzt natürlich auch die Diskussion, dass man Migranten an der Grenze schon abweist und Drittländer verfrachtet. Das liegt doch auf der Hand, dass das ein Phantasma des Gefährlichen draußen nicht abbaut. Ne? Die glauben ja, wenn ich das so mache oder so, dann funktioniert das nicht mehr. Sondern im Gegenteil, das bestärkt doch dieses Phantasma des Gefährlichen draußen. Wenn ich über die Grenze was ich häufig tue, von Deutschland nach Frankreich oder Frankreich nach Deutschland umgekehrt fahre und da ist eine Grenzkontrolle und die gucken in die Autos rein, dann sage ich mir doch, jetzt könnte ich mir doch sagen, ja, also irgendwie scheint es ja wirklich gefährlich zu sein, sonst würden die das ja nicht machen und in die Autos reingucken. Oder wenn es jetzt um die Veränderung von Asylgesetzen geht. Also das heißt, diese Politik, diesem rechtspopulistischen Bedrohungsmodell, wie ich es nennen würde, ein Stück weit stattzugeben, ne? Auch natürlich mit diesem Merkel-Hass da, dass die ist ja schuld, dass die da alle zu uns gekommen sind. Wenn ich Damit, wenn ich diesem Bedrohungsszenario in Worten und Taten Recht gebe, dann gebe ich ja auch diesem Phantasma, das da von diesem Fremden nur Böses und Gefährliches droht, dann gebe ich dem ja nach. Und das ändert nicht nur nichts an diesem Phantasma, sondern das stärkt es sogar. Und das sehen wir doch. Alle Vorhersagen für die nächsten Wahlen zeigen, dass die AfD, obwohl die Regierung versucht, eben diese rechtspopulistischen Tendenzen teilweise aufzunehmen und auch nicht nur in Worten, sondern auch in Taten, das nutzt überhaupt nicht, sondern ich würde sogar so weit gehen, dass es eine Politik ist, die eher fremdenfeindliche Tendenzen verstärkt, weil sie den irrationalen Kern, der in dieser Bedrohung von Migranten und so weiter, dem innewohnt, ein Stück weit Platz und Recht geben. Und insofern ist das sicherlich das Falscheste, was man machen kann, sondern von politischer Seite, und das ist jetzt auch nicht das eigentliche Thema unseres Gesprächs, da liegt es doch auf der Hand, alles, was mit Integration, und das fängt in der Kita an, das geht über die Schule, das geht hin zu Jugendtreffs und. Alles, was Integration und eine wohlwollende Haltung gegenüber denen, die zu uns kommen, was nicht ausschließt, kritisch auf bestimmte Tendenzen, die damit einhergehen, hinzuweisen. Also es geht nicht um irgendeine Form von Verherrlichung des Fremden und dass die alle gut sind und. Da muss man schon realistisch sein. Aber dieser politische Wille hin zur Integration vom Fremden und uns vielleicht Unbekannten, das ist doch entscheidend, um so ein Phantasma, wie es das Narrativ der Rechten bedient, um das abzubauen. Jetzt von politischer Seite, also Maßnahmen zu ergreifen im Erziehungssektor, im Bildungssektor und aber auch in der Stadtplanung. Also da gehört ganz, ganz viel dazu. Das heißt, ein Gegenentwurf dieses, was ihr fremd und ja, bis hin zu artfremd, also kommt dann auch wieder dieses Deutschsein und Deutschland, dieses völkische Gedanken gut zum Tragen. Nein, genau das Gegenteil bringt uns doch weiter, was ja auch von Politikern, das muss man ja auch sagen, also über alle Parteien hinweg bis auf die AfD immer wieder ansprechen. Also das, was ich jetzt hier sage, ist ja jetzt auch nicht besonders neu, und Politiker oder viele Politiker, nicht alle, der sogenannten politischen Mitte, die argumentieren ja auch und sagen, also Integration ist der entscheidende Punkt und Auflösung von Parallelstrukturen etc. etc. Also politisch passiert da ja einiges, und da sind wir wieder bei den 70%, die mit dieser Situation in unserer Gesellschaft, nämlich, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, jeder siebte in Deutschland hat mittlerweile einen Migrationshintergrund, dass man damit ganz gut klarkommt. Das ist die politische Seite. Entscheidend. Der Punkt ist für mich, neben all diesen politischen Integrationsbemühungen, ist tatsächlich die Erziehung. Ist tatsächlich die Erziehung, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ein Kind, das sich sicher und geborgen im Großen und Ganzen fühlt, dass es auch mit Hilfe seiner Eltern und der Welt gegenüber öffnen kann, Alle kleinen Kinder sind furchtbar neugierig. Die bleiben an jeder Pfütze, an dem Dings irgendwo stehen und wollen das untersuchen. Und das heißt, es ist immer eine Hinwendung zur Welt. Das Kind kommt auf die Welt, um sich ihr zuzuwenden und nicht, um sich von ihr abzuschotten. Und wenn dieses Zuwenden hin zur Welt, wenn das unterstützt wird, das ist meine feste Überzeugung, und das Kind sich dabei sicher fühlt, ein Rückzugsgebiet hat vielleicht, wenn es klein ist, zu seinen Eltern, später aber auch unternehmungslustig ist, nicht überall Gefahr und Unheil wittert, sondern sich auch allem Neuen öffnen kann. Das ist für mich schon eine ganz wesentliche Voraussetzung, um Fremdenhass und Ausländerfeindlichkeit, überhaupt um rechtspopulistischen Vorstellungen entgegenzutreten. Und was ich jetzt auch, das Buch ist jetzt ja etwa 2, 3 Monate auf dem Markt, was ich jetzt auch in Gesprächen mit Journalistinnen und Journalisten immer wieder erfahren habe, das ist Kindheit und Erziehung in solchen politischen Fragen geltend zu machen. Das ist für viele, wie soll ich sagen, ja, irgendwie unbedeutend. Also mir fällt da immer dieses Bonmot von dem Kanzler AD Schröder ein, der mal von Erziehung und Kindheit und so von Gedöns gesprochen hat. Also das ist so etwas, das kommt ganz zum Schluss, ne? Erstmal müssen wir hier die Wirtschaft zum Laufen bringen, erstmal müssen wir Gesetze machen, und dann, ja, und irgendwie Kindheit. Und das hat auch viel damit zu tun, das ist ein anderes Thema, dass Kindheit in Deutschland nach wie vor sehr stark privatisiert wird, ne? Also so, das ist so eine Sache, die findet da irgendwie zwischen Eltern und Kindern statt. Da will ich auch gar nicht rein. Das ist ja auch ein Resultat der Einmischung des Faschismus im Dritten Reich in die Familien. Also das war eine Reaktion darauf, die auch nicht falsch ist. Aber hier, das ist so ein Feld, da passiert schon irgendwas, aber eigentlich spielt es keine allzu große Rolle. Und das ist etwas, was ich versuche, mit diesem Buch tatsächlich ein Stück weit eben die Bedeutung von Kindheit in dem Sinne, nicht, dass sie alles entscheidet. Ne? Ich bin kein Anhänger von jemandem, der sagt, das ist alles nur hängt von der Kindheit ab, aber dass sie eben mit ein Player ist in dieser ganzen Auseinandersetzung um Rechtspopulismus. Das ist für mich, steht für mich fest, aber es ist wirklich verdammt schwer, damit durchzudringen, weil, wie ich schon sagte, Kindheit bei uns in Deutschland irgendwie, das sehen Sie auch in der Diskussion von Kinderarmut oder jetzt eine neue Studie, Kindeswohlgefährdung. Es taucht dann mal in den Nachrichten auf und ein paar bedauernde Kommentare und dann ist es wieder weg. Ne? Was gibt es? Eine riesen Diskussion, völlig nachvollziehbar, klar, um diese Rentengeschichte die letzten 3 Monate. Aber mit der gleichen Intensität wurde nie über Kinderarmut oder so gesprochen. Das heißt, Kindheit ist schon so ein bisschen so, ja, boah, kann man drüber reden, muss man aber nicht.
Ja, und genau das finde ich in Ihrem Buch wunderbar, dass Sie das so herausarbeiten, was für eine gesellschaftliche und auch politische Dimension einfach die Kindheit hat und wie wichtig sie eigentlich ist, um Demokratiefähigkeit ja auch, und darum geht es Ihnen ja auch, aufrechtzuerhalten, auch zukünftig zu sichern. Ich finde, dass das sehr, sehr schlüssig und klar in Ihrem Buch auch beschrieben wird. Ich kann das auch wirklich allen Zuhörern und Zuhörerinnen wirklich nur empfehlen. Sie haben das jetzt auch sehr prägnant, glaube ich, auf den Punkt gebracht, warum das so bedeutungsvoll ist, warum diese Anlagen von diesen Irrationalismen so früh auch passiert und da eben genau in diesen unsicheren Beziehungssystemen auch ihren Ursprung hat. Nun haben Sie gesagt, 30%, und das vielleicht als Abschlussfrage von unserem Gespräch, sind ein bisschen geimpft mit dieser resonanzarmen Erziehung und 70% eher resistent und immun vielleicht von ihren Grundanlagen gegenüber solchen rechtsextremen und fremdenfeindlichen Sichtweisen. Was gibt Ihnen denn im Moment auch die Hoffnung, dass sich diese demokratischen Sichtweisen auch durchsetzen werden oder Lebensformen auch durchsetzen werden und wir nicht so einen Rollback gerade erleben hin zu sehr autokratischen Strukturen und Systemen? Wo knüpft da Ihre Idee an?
Und ich glaube, dass in Deutschland auch im internationalen Vergleich wir hinsichtlich von Erziehung, da sind wir eben bei diesen 70%, eine sehr tolerante Gesellschaft sind. Und das kann man ja auch, da muss man ja kein Psychologe sein oder Bindungsforscher, sondern man kann das ja auch in seiner eigenen Umgebung, im Umgang der Eltern mit ihren Kindern tagtäglich beobachten, auch wenn man sich überlegt, die Entwicklung in den letzten in den letzten Jahrzehnten die Rolle, die Väter in der Erziehung spielen. Vor 50 Jahren undenkbar, heute sehen sie sich zum Großteil eben auch verantwortlich für das Wohl und ja, und auch für die gute Bindungserfahrung von ihren Kindern. Also das ist schon sowas wie ein gewisser, ist schon sowas wie ein Schutzschild. Das heißt, wir müssen uns, also auf dieses Drittel müssen wir uns konzentrieren. Wir wissen aus der Bindungsforschung, dass viele Kinder oder auch manchmal aus eigenen biografischen Erfahrungen heraus, dass viele Kinder, die in bindungsarmen Milieus aufgewachsen sind, dass die trotzdem später in ihrem Leben gut zurechtkommen und auch gar nicht irgendwelchen Phantasmen in einer ständigen Bedrohung von außen verfallen. Und da taucht dann immer, und vielleicht die eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer, der sieht es auch bei sich selbst, dann taucht immer so, ob das jetzt die Erzieherin im Kindergarten ist oder dieser eine Lehrer, der mich verstanden hat und der, für den ich mehr war als nur das Objekt guten Lernens, immer tauchen auch außerhalb der Familie Menschen auf, die, auf die ich meine Bindungswünsche projizieren konnte und vor allen Dingen der oder die sie auch aufgenommen hat. Also ne, dieser berühmte Lehrer in der Schule, der mein Leben gerettet hat, das taucht in so vielen Biografien auf. Und deswegen zum Schluss des Buches ist mir ja auch besonders wichtig, darauf hinzuweisen, wir müssen Kitas, also Krippen und Kitas und Schulen zu bindungssicheren Orten machen. Also unsere Kinder heutzutage verbringen ja zu einem Großteil den ganzen Tag in staatlichen Institutionen, also Kitas oder Schulen, außerhalb von ihrem Elternhaus. Und hier besteht die große Chance, Bindungsdefizite über Zuwendung, jetzt wieder mal bei diesen existenziellen Bedürfnissen, über ich vermittle dem Kind Geborgenheit und Sicherheit, ich vermittle ihm Resonanz und Anerkennung, ich vermittle ihm das Gefühl, so wie du bist, bist du gut. Wenn das in diesen Institutionen stattfindet, dann ist das ein Riesenschritt, um auch auf, ne, um nicht sich schicksalhaft dieser 70-30-Verteilung hinzugeben, sondern eben auch zu sagen, da kann ich was ändern. Und es gibt auch Leuchtturmschulen und es gibt auch die Erfahrung bei meinen Schulbesuchen, die ich mache oder in Kitas. Es gibt überall in den Institutionen Kolleginnen und Kollegen, die, ob das nun, ob die nun so theoretischen Hintergrund haben, Bindungstheorie oder nicht, ist völlig egal, aber die sich diesen Kindern, die es brauchen, gegenüber zuwenden, ihnen das Gefühl haben, etwas wert zu sein. Und wenn du das Gefühl hast, etwas wert zu sein, auch für andere wert zu sein, dann muss ich auch nicht mehr mir Schwächere aussuchen, um mir darüber das Gefühl zu verschaffen, stark zu sein und andere beeinflussen zu können. Und insofern glaube ich, ein wesentliches Mittel gegen zunehmende rechtspopulistische Tendenzen sein muss, auch in Kitas und in Schulen dafür zu sorgen, dass Kinder sich akzeptiert fühlen und wohlfühlen können und nicht nur nach dem Leistungsprinzip in unsere Gesellschaft eingeordnet werden, sondern eben auch sich aufgenommen, sich angenommen fühlen. Und ich denke, das ist der Schlüssel auch dazu, sich der Welt gegenüber ohne große Ängste und Vorurteile öffnen zu
Ja, ich
können.
glaube, das war jetzt ein schönes Schlusswort, was Sie da uns mitgeteilt haben. Dieser Appell für eine Art Bindungsorientierung in der ganz frühen Entwicklung und der Einsatz, ja auch von jedem Einzelnen, ne? Wir können jeden Tag,
Genau.
glaube ich, entscheiden, auch für Wertschätzung und Akzeptanz und Zuhören und gesehen werden, uns wieder zu entscheiden. Und ich glaube, jeder Einzelne trägt, glaube ich, auch dazu bei, diese Kultur mit aufzubauen. Ja, in diesem Sinne, also ich danke Ihnen für Ihre Arbeit, für Ihre Projekte und all das, was Sie da jetzt auf den Weg bringen. Mir gefällt das überaus gut. Ich freue mich, wenn ich Ihnen in den nächsten Jahren mal begegnen, wenn wir mal zusammen was auf die Beine stellen oder wir uns vielleicht auf irgendeinem Kongress mal begegnen. Da würde ich mich freuen, weil Sie sprechen mir da wirklich aus dem Herzen und ich könnte mir vorstellen, auch vielen anderen Menschen. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich mag noch mal darauf hinweisen, auf dieses Buch, über das wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben. Es heißt Schutzfaktor Bindung und es ist im Klett-Cotta Verlag erschienen und kann über die Buchhandlung oder auch übers Internet direkt erworben werden. Ja, in diesem Sinne, Herr Koch, ich wünsche Ihnen alles Gute und einen guten Jahresausklang. Ich glaube, es ist eine gute Botschaft zum Jahresende hier, die wir den Menschen nochmal ins Haus schicken. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, und vielen Dank auch Ihnen.